sollte, weil es ihm zu voll ist. Stimmt nicht, die Folien sind im Netz und ich erzähle hier auch sonst nicht so viel, was nicht auf den Folien drauf ist. Also nicht ganz so schlimm, ja. Ich habe nur eine Stunde, das wird ein bisschen knapp. Ich werde deswegen weniger zeigen. Aber ich denke, der wichtige Inhalt kommt rüber. Leider mag der Beamer hier den Monitorausgang von meinem Laptop nicht, sonst hätte ich mal den Bootvorgang gezeigt, die eigentlich ganz gut aussieht, nämlich habe ich ja mit der Libsee nicht nur die Libsee ersetzt, sondern ich habe noch ein paar andere Projekte gemacht, die ich hier im Laufe der Folien vorstelle. Und unter anderem bootet dieser Laptop mit meinem Init-Ersatz und bootet also verhältnismäßig schnell. Das sieht sich ganz nett an. Im Übrigen, um mal zu zeigen, wie viel Userland ich inzwischen auf die Libsee umgestellt habe, das ist, wenn ich mich einlogge, bis zu der Shell alles. X habe ich noch nicht gegen die Libsee gelinkt. Programme, die X benutzen, auch nicht, aber es ist so ziemlich weitgehend, was man im Moment machen kann. Erstmal die Tagesordnung. Erstmal werde ich zu klären versuchen, worum es überhaupt geht. Hier und mit dem Projekt. Warum ich sowas überhaupt mache. Was die Liste denn so schon kann. Und was ich mir für die Zukunft vorstelle. Erster Punkt, worum geht's. Ja, der Name sagt es ja schon, es geht darum, eine Laufzeitumgebung für C zu machen. Das Projekt hat im Vergleich zu anderen Projekten den Vorteil, dass klar ist, was alles gemacht werden muss. Und man braucht keine große Planung oder großes Design. Also man kann im Grunde schon mit Teilen der Libsee arbeiten. Das hat das Projekt auch so attraktiv gemacht und deswegen lebt es auch noch, weil schon an frühen Zeitpunkten Erfolgserlebnisse da waren. Ja, das Ziel ist natürlich, wie das Diet sagen soll, so klein wie möglich zu sein und so schnell wie nötig. Also es geht jetzt nicht darum, das letzte Byte zu sparen, wenn dadurch die Performance der Funktion halbiert wird, aber in anderen Fällen versuche ich da einen gesunden Ausgleich zu machen. Ja, dann was dieses Projekt von den meisten anderen Projekten unterscheidet, ist, dass ich nur Sachen mache, die dringend gebraucht werden und nicht, weil könnte ja jemand brauchen oder steht auch in diesem Standard drin. Das heißt, im Endeffekt ist es doch der Großteil, aber es heißt eben unter anderem, dass Sachen, die nicht wirklich notwendig sind für die Zielplattform, die ich gleich näher beschreiben möchte, dann wird das eben nicht implementiert. Die Referenz soll auch nicht sein, einen Klon der Libsee zu machen, sondern die Referenz ist die Single Unix Specification, was unter anderem Probleme gibt mit Linux-spezifischen Programmen. Sowas gibt es natürlich, so gerade so Sachen wie ifconfig oder so, Sachen, die auf anderen Systemen eben anders gelöst werden. Die benutzen dann eben auch mal Linux-Funktionen, die nur in der Libsee vorhanden sind. Das gibt dann schon Portierungsprobleme. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch Funktionen absichtlich nicht implementiert, wenn sie nicht Teil der Standardspezifikation waren, irgendwelche GNU-Extensions für String-Funktionen zum Beispiel. Ich habe am Ende die Liste von ein paar Sachen, die ich ausgelassen habe. Aber so als... Oh, kommt hinten nicht an, Moment. Dann nehme ich das hier mal näher zum Mund. Ja, trotzdem ist natürlich das Ziel, besser als die Libsee zu sein, wo es geht. Die Anzahl der Zielplattformen ist natürlich auch ein gutes Zeichen für ein Projekt, wenn man sagen kann, es läuft auf echt vielen Plattformen. Und bei der DICE-Libsee ist das so. Wir haben angefangen mit Intel. Die zweite Plattform war Spark, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir PowerPC gemacht, ARM, Alpha, MIPS und der neueste Port ist S390. Das war eher so eine Lachnummer, weil ein Freund von mir hat sich dann Accounts besorgt und dann haben wir halt mal geguckt. Ja, na gut, die Fragen, warum macht man sowas, ist ja viel Arbeit. Und naja, der Hauptpunkt ist einfach, die Libsee ist scheiße. Und wer sich die Sourcen mal ansieht, dem fällt das so direkt ins Auge. Ich habe nachher noch ein paar Beispiele, wo es besonders auffallend ist. Ich habe mir natürlich überlegt, ob ich nicht die Libsee nehme und lieber so die schlimmsten Stellen mal anfasse und gucke, ob man da nicht iterativ kleiner und schneller wird. Aber es gibt noch andere Gründe. Also die Libsee ist zwar ziemlich beyond repair, aber so es gibt noch andere Gründe, wie das ich gefunden habe, dass kleine Software eigentlich meistens großer Software vorzuziehen ist. Also wenn es für eine Lösung zwei Varianten gibt, eine große mit Millionen von Features und eine kleine, die genau tut, was ich haben will, dann nehme ich lieber die kleine. Das liegt auch daran, dass ich mich so ein bisschen mit Sicherheit beschäftige, da bin ich ja hier nicht allein. Und da ist es eigentlich vorzuziehen, wenn man den Quellcode überblicken kann. Und bei großen Projekten wie Mozilla, das kann man total knicken, da irgendein Source Code Audit zu machen, völlig klar. Das heißt, an Stellen, wo man die Wahl hat, sollte es eigentlich möglich sein, eine kleine Alternative zu schaffen, die dann eben trotzdem alle Features hat, die gebraucht werden. Und wo wir bei Sicherheit sind, noch ein anderes grundlegendes Prinzip bei Sicherheit ist, dass man versucht, Funktionalität so zu trennen, dass die mit Systemprivilegien laufenden Codestellen möglichst minimiert werden. Also man möchte nicht zum Beispiel, wenn man FTP-Daemon schreibt, dass der ganze Daemon muss als Root laufen, um die Passwörter prüfen zu können oder so. Das ist ja bei einigen Daemons tatsächlich so. Und das ist eben ein grundlegendes Sicherheitsverfahren, dass man Trennung einführt. Und das heißt, dass man viele kleine Prozesse erzeugt. Und dieses Modell ist eben mit der GPC so der Worst Case. Die ist optimiert auf große Programme. So, und da habe ich mir halt überlegt, dann könnte ich ja mal versuchen, ob ich nicht ein Lit schreiben kann. Und die erste Frage, die dann normalerweise kommt, so völlig abwegig, warum macht das nicht jemand, warum nicht die Glitze nehmen? Und die drei Funktionen, wo ich finde, dass man es am schönsten sieht, sind popen, inet n2a und inet a2n. Das sind so beispielhaft, das sind alle drei Funktionen, wer die Manpages mal gelesen hat, die eigentlich so in unter 20 Zeilen zu machen sind, und die Glitze braucht jeweils über 300 und macht auch nicht mehr, als der Standard sagt. Das heißt, an solchen Stellen habe ich mir dann gesagt, das bringt nichts, da irgendwie Fliegschusterei zu betreiben. Und natürlich ist das weniger Hack-Value. Also es macht einfach Spaß, das will ich ja nicht leugnen. Das ist ein großer Teil des Grundes, warum ich sowas mache. Einfach sehr erfreulich, wenn man ein System booten kann und alle Software ist gegen die eigene Lipse gelingt, die da erstmal läuft beim Booten. Ja, natürlich ist das auch gut zum Lernen. Für alle Leute, die da mithacken, ist das sehr gut. Hat natürlich den Nachteil, wenn man andere mithacken lässt, was ich ja gemacht habe, dann lernt man über die Teile halt weniger. Aber insgesamt trotzdem ein großes Ding. Und das ist auch zum Beibringen anderen gegenüber geeignet. Denn wenn ich eine Tafel habe und muss ein Stück Code anschreiben und es sind 5000 Zeilen, das ist natürlich verloren. Ja? Aber die meisten Funktionen in der DALL-Glibc passen auf eine Folie, wenn man sie ausdruckt, so normal. Matrixdrucker ist halt dann, ist halt möglich zu Zwecken des Weitergebens von Wissen, sich den Code anzusehen. Ja, und einer der Gründe, die vielleicht hier weiter unten stehen, ist, dass Ulrich Drepper, das ist der Maintainer von der Glibc, der ist so ein bisschen schwierig. Also auf US-Mailinglisten heißt es dazu nicht teamfähig. Ich will das nicht weiter ausführen, wer ihn kennt, weiß, wovon ich rede. Naja, und ansonsten stünde ich hier natürlich heute nicht, wenn ich da irgendwie nur an andere Leute Code rumgehackt hätte. Eine weitere Frage, die relativ häufig kommt, ist, warum man es nicht auch auf BSD portieren kann. Und der Hauptgrund ist, dass ich BSD nicht mag. Aber man könnte es technisch gesehen tun. Ich habe mir überlegt, wenn ich es tun würde, dann wäre es wahrscheinlich auch eine Lizenzfrage. Also ich meine, es bringt nicht viel, einfach eine GPL-Lib hier rauszubringen, weil von meinen anderen Projekten weiß ich einfach, wenn von einem BSD-Menschen eine Anfrage kommt, dann ist es meistens über die Lizenz. Und ich habe mir schon was dabei gedacht, dass ich hier GPL genommen habe. Und da würde ich auch nicht mit mir verhandeln lassen, damit es unter BSD läuft. Also solange das der Fall ist, werde ich es nicht tun. Aber so rein technisch steht dem eigentlich nicht viel im Wege. Und die GPL anstatt der LGPL habe ich genommen, weil ich nicht gerne ausgenutzt werde von irgendwelchen Firmen. Und das ist im Linux-Umfeld, gab es eine große Menge von Firmen, die Embedded Zeug gemacht haben, sind halt alle ein großes IPO gemacht, die dicke Kohle mitgenommen und haben sich gedacht, sie können jetzt andere Leute Code verkaufen. Und ich meine, da habe ich keine Lust drauf. Also rein von der Idee her, dass so jemand wie Microsoft kommen könnte und damit ihr POSIX Layer aufwerte, das habe ich gesagt, will ich nicht. Im Übrigen heißt es ja nicht, dass man keine Commerz-Applikation dagegen linken kann, man muss halt eine Commerz-Lizenz dann verhandeln, das heißt, es ist ja nicht unmöglich. Und ich denke mir, das ist vielleicht auch ein guter Weg, irgendwie Sponsoren anderen zu ziehen, dass sie halt gezwungen sind, da Verhandlungen zu führen. So, und um mal zu zeigen, dass es nicht nur um die Größe geht, also das ist nicht nur, ich bin Informatiker und habe irgendwelche hehren Gedanken und das wird jetzt gemacht, sondern das geht tatsächlich auch um Performance, habe ich hier mal zwei Methoden genommen, um zu gucken, wie man Performance messen kann. Ich habe gesagt, erstes Maß ist, wenn ich ein Programm ausführe, ein leeres Programm, wie viel Zyklen das kostet. Ich habe hier unten mal den Nestcode genommen, der macht einfach einen Fork und einen Exec, wartet, dass das andere Programm sich beendet und liest vorher und nachher die CPU-Cycles, den Cycle-Counter. Und die zweite Effizienzmessung, die man dann, also die ist natürlich offensichtlicher bei einer neuen libc, ist, dass man guckt, wie viel Speicher verbraucht denn die ein Programm, was dagegen gelinkt ist. Und das macht man unter Linux über Proc-Dateien. Das ist auch die Datei, die PF und TOP benutzen. Ja, also das ist ein kleiner Code, der liest halt die entsprechende Proc-Datei und gibt die Anzahl der Pages aus. Ach so, was an diesem Programm noch bemerkenswert ist, ist, dass es Scanf und Prints benutzt. Ja, also Leute, ich meine, das ist so für den normalen libc-Benutzer nicht weiter auffällig, aber das sind so die größten Happen in der libc, so die komplexesten Funktionen, weil zur Laufzeit erst feststeht, welche was gemacht wird. Das heißt, es wird der komplette Printcode dazu gelinkt, inklusive zum Beispiel Floating Point und String-Konvertierung. Also das kann Print einfach und das kann Print vor, also zur Linkzeit nicht entscheiden, ob es den Code brauchen wird und wird ihn deswegen immer reinlinken. Das ist also für die Diet-libc der Worst Case, wenn diese Funktionen benutzt werden. Ja? So, und hier sind die Ergebnisse. Ich habe hier mal versucht, das so die Zahlen so ein bisschen in Megazyklen anzugeben, weil mehr Genauigkeit als 3 Stellen haben wir eh nicht. Und es geht ja auch nur um die Größenordnung. Also wie man sehen kann, das Exec von dem leeren Programm braucht bei der libc 1,3 Millionen Zyklen. Und das ist auf heutigen Prozessoren trotzdem kaum zu merken, weil die einfach das in einer, weil die 2 GHz Prozessor macht, das halt in einer Tausendstel Sekunde. Ja. Fällt nicht weiter auf, aber wenn man einen Webserver sich denkt, oder was ich hier unten als Beispiel habe, ich habe einen LS zum Beispiel implementiert. Ja, und dieses LS gegen die Diet-libc gelinkt, braucht für 8 Dateien inklusive Framebuffer-Ausgabe weniger als die libc zum Ausführen eines leeren Programmes braucht. Und das sind dann schon einfach die Größenordnungen, sind schon relevant. Ja. Wie man sehen kann, statisches Linken ist viel weniger aufwendig bei der libc, aber das bezahlt man mit einer exorbitanten Binary-Größe. Ich habe das hier einmal gestrippt und einmal nicht gestrippt, um zu zeigen, einfach wie viele Symbole bei der libc reingelinkt werden, wenn man einfach nur Prints macht. Übrigens auch beim leeren Programm. Ja? Also die Binary-Größe, die hier steht, ist für ein leeres Programm. Da ist Prints trotzdem drin, weil die libc-Leute halt ihren Startup-Code nicht optimiert haben. Aber wie man sieht, ist die Diet-libc kleiner und schneller. Und den Speicherverbrauch, den muss ich vielleicht etwas kommentieren. Da gibt es halt Shared und Non-Shared. Grundsätzlich sagt man ja, Shared Libraries sind nicht schlimm, weil der Code eben nur einmal speicherbelegt im System. Das wird dann halt Read-Only gemappt. Und wenn das 100 Programme benutzen, ist das trotzdem nur einmal im Speicher. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil das dynamische Laden die Symbole ändern muss. Also die libc weiß, bevor sie geladen wird, nicht, an welcher Stelle sie geladen wird. Und um die dann anzuspringen, muss zur Laufzeit dynamischer Code generiert werden, das ist ganz eklig. Und man muss Tabellen warten, wo man die Symbole einträgt. Und das ist sogar so aufwendig, dass die ELF-Spezifikation vorschlägt, dass man das zur Laufzeit dynamisch macht, lazy. Also nicht beim Laden alle Symbole auflösen, sondern erst, wenn sie benutzt werden. Und diese Tabellen sind erstaunlich groß. Wenn man sich das hier bei der libc anguckt, den dynamischen Non-Share-Teil, das sind mehrere Kilobyte. Und wenn man bedenkt, dass das nicht referenziert wird, ja, das ist ja ein leeres Programm hier, ist das schon erstaunlich. So, dann wollte ich nochmal zeigen, hier unten ein kleiner Kommentar, warum das bei der Diet-libc so viel ist, falls jetzt jemand denkt, dass das viel ist. Man kommt nicht auf null oder auf unter eine Page, weil man hat immer eine Page mindestens für seinen Code und man hat immer eine Page für den Stack und man hat eine Page für konstante Daten, für die Daten BSS. Und die kann man nicht verhindern, weil Erno und Environ drin stehen und der Startcode muss Environ beschreiben. Das heißt, man kommt nicht unter 3 Pages, selbst wenn man einen Assembler hat, wenn man sich an den Standard hält. Und dafür ist das eben schon erstaunlich gut, fand ich. Interessant an der Stelle zu klären, ob die Effizienz überhaupt eine Rolle spielt bei heutigen Prozessoren. Das ist ja ein beliebter Trend eigentlich, dass man sagt, ach, wir benutzen Java, weil es schnell genug. Aber es ist erstaunlich nicht so. Also das fällt vielen Leuten nicht so auf, ja, weil es gibt dann Methoden, da drum rumzuarbeiten. Ich habe hier mal einen kleinen Benchmark machen wollen, war dann selbst erstaunt vom Ergebnis. Ich habe dann einen kleinen Webserver geschrieben zum Testen. Der wird von TCP-Server gestartet und liefert halt statische Seiten aus. Und den habe ich einmal dynamisch gelinkt und einmal gegen die Diet-libc. Und zum Testen habe ich hier so einen Benchmark gemacht, der einfach von der Shell aus 1000-mal sequenziell die gleiche Seite holt. Was man hier beachten muss, ist, dass für jeden Download wird einmal dieses FGET gestartet und TCP-Server forks und exact einmal den Daemon. Das heißt, wir haben hier für 1000 Zugriffe 2000 Prozesserzeugungen. Deswegen habe ich unten in der Tabelle einmal beides gegen die DiteLibc, einmal eines gegen die DiteLibc und einmal beides gegen Libc. Und wie man sieht, ist der Unterschied doch enorm. Was an der Stelle wichtig ist, ist die letzte Zahl, die CPU-Zahl, weil das die Totalzahl, weil das ist die Wall-Clock-Zeit. Ansonsten kriegt man hier nämlich so halt die Effekte vom Scheduler. Wer jetzt auf wen gewartet hat, das ist ja an der Stelle nicht relevant, sondern wie lange es insgesamt gedauert hat. Und diesen Benchmark von anderen Web-Benchmarks unterscheidet, dass ich rein sequenziell vorgehe. Andere Leute machen irgendwie 100 Connections gleichzeitig. Also eine Benchmark kann man auch machen. Aber hier ist nicht nur insgesamt die Zeit klein, sondern das ist tatsächlich voll sequenziell. Das heißt, die Latenz pro Zugriff ist auch sehr klein. Und das ist schon relativ wichtig. Und einfach die Zahlenspielereien, wenn man jetzt annimmt, dass ein konstanter Webserverdruck da ist, dann sind das erstaunlich viele jetzt pro Tag auf so einer heute schon wieder veralteten Kiste. So, warum habe ich denn FGET in den Benchmark angefasst, könnte man sich ja fragen. Und die Argumentation dafür ist, dass ich an CGI simulieren wollte. Also heute gibt es viele Webserver, die sind darauf optimiert, statischen Content rauszupumpen. Die sind dann am besten ein Prozess und forken gar nicht, sondern benutzen irgendwie Poll und Select. Aber wenn dann CGI kommt, werden die sehr langsam. Und das ist heute einfach Standard, dass Webseiten dynamisch sind. Also viele Webserver generieren die Seiten schon deswegen dynamisch, weil sie dann besser zählen können, wie viel Werbung sie eingeblendet haben. Und da wird viel rumoptimiert mit Methoden, die letztendlich die Sicherheit einschränken. Also wenn man in den Webserver eine Skriptsprache einbaut oder wenn man am besten gleich eine virtuelle Java-Maschine einbaut oder sowas, das oder Multithreading benutzt. Multithreading ist ja ganz nett, aber es ist letztendlich ein Problem mit der Sicherheit, denn wenn da irgendwie ein Buffer-Overflow ist, der ganze Prozess weg. Und das betrifft dann halt alle Threads. Das heißt, das sind einfach so Sachen, wo für die Performance Sachen geopfert werden, die nicht geopfert werden müssen dafür. Das wollte ich halt darstellen damit. Ja, kommen wir zu den Designprinzipien. Die sind so das Gegenteil von dem, was traditionell Software Engineering macht. Ich habe halt gesagt, am Ende guter Code ist dann doch wichtiger, als dass der Programmierer schnell fertig war. Und wir haben dann auch 2-3 Funktionen durchaus mehrfach angefasst. Also so das Größte war, glaube ich, die Malloc-Routine. Nicht? Die sind irgendwie also 5-mal überarbeitet worden oder 10-mal. Also oft 5. Dann haben wir gesagt, wir kopieren lieber nicht, sondern wir machen neu. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich und das klingt auch nicht sehr intelligent, aber die Idee ist, es gibt da so ein Konkurrenzprojekt, zu dem komme ich später, das heißt UCLibc. Und das ist von Linneo inzwischen gesponsert, das ist auch eine Linux Embedded Company. Und die haben sich dafür entschieden, Sachen zu kopieren. Ja, das heißt, die haben den Standard IO-Code von einer alten Atari-Library genommen, die haben die Malloc-Routine von einer alten Version der Glibc genommen, die haben auch noch BSD-Code für Netzwerklayer drin. Und das ist zwar viel kleiner als die Glibc, aber es ist immer noch viel größer als die DiteLibc. Weil alter Code ist zwar im Verhältnis kleiner, aber er ist halt nicht speziell darauf ausgelegt, klein zu sein. Ich habe mir gesagt, wenn ich da noch ein paar Byte sparen kann, dann ist das den Aufwand halt wert. Wir haben bis auf die Header und so Tabellen für Death und so, haben wir eigentlich nichts kopiert von anderen Leuten. Wir haben auch nichts der Vollständigkeit halber implementiert, das habe ich vorhin ja schon gesagt, das ist so der gröbste Fehler, besonders bei C++-Systemen führt das immer zu riesigen Code, weil der Linker das nur unter Schwierigkeiten entfernen kann. Bei C ist das nicht so wichtig, aber auch im Hinblick darauf, dass es mal eine Shared Library werden sollte, bei einer Static Library ist es ja egal, ob ich da Funktionen drin habe, die ich nicht referenziere oder nicht, aber bei einer Shared Library ist halt die Library immer mitgeliefert und die sollte auch möglichst klein werden. Deswegen haben wir gesagt, keine komischen Funktionen, die noch nie jemand benutzt hat. Ja, der größte Gewinner bei der DiteLibc ist, dass wir Abhängigkeiten versucht haben zu verhindern. Damit ist gemeint, habe ich später eine eigene Folie drüber, dass Funktionen, also wenn ich Print aufrufe, dass ich dann nicht den kompletten Standard IO drin habe in meinem Programm. Das ist relativ schwierig zu erreichen. Wir haben da ein paar lustige Methoden gehabt, habe ich auch noch Folien drüber nachher. Gut, dann habe ich gesagt, wenn wir schon eine Libc neu machen, dann können wir so ein paar Sachen vielleicht gleich beheben, die mich bei anderen Libcs immer genervt hat, zum Beispiel Multiplattformfreundlichkeit. Wer mal die Glibc sich angesehen hat, wird feststellen, dass die zwar User-Include eigentlich gleich aussieht, aber es gibt ein Bits-Verzeichnis, wo dann plattformspezifische Sachen drin sind. Das heißt, wenn man von einer anderen Plattform die Includes nimmt, geht es plötzlich nicht mehr. Und sowas haben wir zum Beispiel nicht gemacht. Und dann haben wir eines Tages eine Mail von Linus gekriegt, der hat gesagt, wir sollen die Kernel-Entfernung nicht benutzen. Das haben wir dann auch gleich gemacht. Die Kernel-Header. Das heißt, man kann die 13C tatsächlich cross-compilen auf einer Solaris-Kiste, ohne die Kernel-Sourcen ausgepackt zu haben. Und das ist schon eigentlich eine Leistung. Dann haben wir gesagt, ruhig mal plattformspezifisch optimieren. Das heißt, gerade auf Intel, das ist so die aktivste Plattform, haben wir dann eine Assembler-Version von irgendwelchen String-Copy-Routinen. Gar nicht mal, weil die schneller sind, sondern weil die halt noch ein paar Byte kleiner sind. Ja, die wichtigste Frage wahrscheinlich für Leute, die es noch nicht probiert haben, ist, was kann denn die Libc? Ja, die System Calls sind natürlich einfach, die haben wir eigentlich alle drin, jedenfalls alle, die wir kennen. Ja, so Directory-Sachen, das sind kleine Wrapper um andere System Calls, die haben wir auch drin. Die POSIX-Signals haben wir drin, obwohl die noch nicht auf dem neuesten Stand sind. Da hat der Linux-Kernel verschiedene Revisionen durchlaufen. Und die letzte Revision sind Real-Time-Signals. Das supporten wir noch nicht im Moment, aber POSIX-Signals kann man schon benutzen auf den Plattformen. Dann hier die Zeitroutinen. Also ich will das jetzt nicht alles vorlesen, es geht eigentlich nur darum zu zeigen, das ist eine Menge. Ja, ich scroll hier mal durch. Gut, also im Grunde, meine Shell habe ich dagegen compiled. Ja, das sagt eigentlich schon viel. Shell benutzt eigentlich so einmal komplette Libc, sollte man sagen. Wir haben auch GetOps und so Sachen, die eigentlich traditionell eher extra sind. Ja, was fehlt noch? Klar, am liebsten wäre mir, dass jemand kommt und sagt, er finanziert jetzt, dass es weitergemacht wird. Mal sehen, vielleicht findet sich ja jemand. Ja, was fehlt noch? Reg-Error. Regular Expressions sind auch neu geschrieben worden. Das ist so eine Sache, das wollte ich schon immer mal machen. Und bisher habe ich halt noch keine Zeit und keine Lust für Reg-Error gehabt. Das muss noch nachgetragen werden. Dann ja, hier noch ein paar Ports stehen aus. Unter anderem IA64, dann 68K, ist ein bisschen obsolet, könnte man sagen, aber es gibt Leute, die benutzen das noch auf ihren alten Amigas. Dann PA-RISC steht noch aus, da gibt es sogar zwei Ports, die allerdings von der Libc gleich sein sollten. Und SuperH, das ist so ein Embedded-Prozessor, der unter anderem in der Dreamcast drin ist. Und da, also warum ich das hier aufliste, ist, weil die UC-Libc das supportet. Das ist die einzige Plattform, die supporten, die wir nicht supporten. Das wurmt uns. Das wird also gefixt. Ja. Dann Locale fehlt, das ist allerdings Absicht. Locale habe ich noch nie leiden können. Wer das haben will, kann sich das implementieren. Kommt nicht in die Libc. Ja, dann hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Also das merkt man halt, wenn man irgendwie Kram zu compilen versucht und dann gibt es irgendwelche Linker-Error. Aber so richtig groß ist das eigentlich nicht mehr. Gut, wie ich schon sagte, die internen Abhängigkeiten sind so der große Platz-Saver. Und ich habe hier mal beispielhaft ein paar Sachen aufgelistet. Also GetSurfEnd, es gibt so viele, in der Libc gibt es viele Wrapper um irgendwelche Path-Routinen für Dateien in etc. Besonders die Berkeley-Netzwerk-Routinen haben da viele von. So für die Services, für etc-Hosts, für sonst was. Sogar die libRPC kommt mit irgendwas. Wobei die libRPC haben wir kopiert, das war Suncode, das sollten wir vielleicht fairerweise dazu sagen, das war uns dann auch zu eklig, das zu reimplementieren. At-Exit-Handling ist noch so ein Ding, also ihr habt gesehen, das leere Byte-Libc-Binary sind 500 noch was Bytes und davon sind 100 Byte Code. Das heißt, ein leeres Programm 100 Byte Code, das ist schon eigentlich relativ impressive, finde ich. Der Rest irgendwie 11 Header und die Bug-Symbole haben wir schon rausgestrippt, aber der 11 Header besteht aus mehreren Headern, ist nicht nur ein Header am Anfang, sondern am Ende gibt es noch eine Section-Table, die man im Grunde wegmachen kann. Also 500 Byte für ein normal gelinktes Binary, was nichts tut, ist schon relativ erstaunlich. Gut, was haben wir noch gemacht? Print referenziert nicht Standard-IO. Das ist ein relativ großer Brocken, weil Standard-IO Buffer macht. Ja, also der Code an sich ist nicht so groß, aber die Buffer brauchen Platz und die müssen nicht statisch rein. Was ich unter anderem getrickst habe, ist, dass wenn man Standard-R nicht benutzt, dann ist der Buffer von Standard-R auch nicht reingelinkt und genauso mit den anderen. Und wenn man Standard-Out nicht benutzt, nicht referenziert, also das Symbol nicht auftaucht im Code, dann macht Print direkt einen Write und benutzt nicht die Buffer. Das heißt, man kann Print machen, ohne den ganzen Buffering-Code reinzulegen. Und das ist tatsächlich relativ unwichtig im typischen Fall, aber wenn man einen Debug-Code hat und mal eben Print reinmacht, dann wird das Programm halt nicht plötzlich doppelt so groß. Also das ist schon, das macht sich sehr bemerkbar und es ist besonders gut für so Vergleiche, so wie groß ist denn ein Hallo Welt? Okay, was haben wir noch? Die Gleitkommazahlenunterstützung bei Print kann man wegkonfigurieren. Also es gibt eine zentrale Config-Datei, wo man so zwei, drei Sachen, die nicht vom Linker erkannt werden können, dass man die nicht braucht, dass man die halt wegmachen kann. So eine andere Sache, die man wegmachen kann, ist zum Beispiel Long-Long-Support, also 64-Bit-Zahlen, Integer-Ausgabe mit Prints, kann man auch wegkonfigurieren. Sowas. Ja, und dann habe ich die Linker-Warnings für mich entdeckt. Das ist ein Feature, was neue Glibcs machen. Wenn man MakeTemp benutzt, dann sagen die, MakeTemp ist aber eklig, benutzt das nicht. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wie das funktioniert, und die Direct-Let's Play macht das überall. So alle möglichen Sachen, so Assert zum Beispiel. Und Assert ist eigentlich eine Sache, ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber es gibt halt viele Leute, die haben das drin und wollen es eigentlich ausschalten im Release-Code. So, das sind irgendwie Tests, ob das auch alles funktioniert, und wenn man weiß, dass funktioniert, macht man halt raus. Und viele Leute merken einfach nicht, dass sie da noch Assert drin haben. Und deswegen habe ich die Warning eingebaut. Also das ist jetzt nicht, dass es einen Fehler gibt beim Linken, sondern man sieht halt so ein paar Warnings und kann die dann halt beheben. Und eine Sache, die so aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass OpenSSL immer ein paar Asserts noch mit reinlinkt. Also da ist offenbar auch noch die Barcode drin. Dann ja, Standard.io, so Sachen, die mehr als, sagen wir, 2-3 Kilobyte Code reinlinken würden, werden auch angewarnt. Standard.io, ich komme gleich darauf, ich habe auch ein paar Alternativen dafür. Ich sage nicht nur, ist alles schlecht, sondern es gibt da schon auch andere Möglichkeiten. Dann Sprint, klassisches Sicherheitsproblem, wird angewarnt. Dann Print und Scanf überhaupt, weil, wie gesagt, ist auch ziemlich groß. System, weil es ein Sicherheitsproblem ist häufig, also irgendwelche CGIs, die vergessen haben, da irgendwelche Parameter zu testen. Und natürlich die üblichen Verdächtigen hier bei Race Conditions. Ja, gut, wie benutzt man die Direct-Let's Play? Das ist vielleicht auch eine Frage, die sich stellt. Also Installation ist ganz einfach. Ich habe keinen Configure benutzt, damit es zu groß ist. wenn man es installiert hat, sagt man einfach Diet vor seiner Zeile. Also wenn man normalerweise sagt gcc-o irgendwas, sagt man halt Diet gcc-o irgendwas. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und der Diet ist ein kleiner Rapper, der kommt bei der Diet-Liste mit. Das habe ich deswegen gemacht, weil die gcc-Option, um nicht die Standard-Header zu benutzen und nicht die Standard-Liste reinzutun, die sind, weiß ich nicht, da braucht man einen starken Magen für. Deswegen habe ich gesagt, mach mal lieber einen Rapper, sonst benutzt das keiner. Und es ist sehr erfolgreich. Und vor allem ist es so erfreulich, dass man es auch direkt mit Configure benutzen kann, wie die untere Zeile zeigt. Ja, Cross-Compiler-Unterstützung, vorhin kurz angedeutet. Es gibt kein Configure und es gibt auch keinen Code, der irgendwie anders compiled wird. Das heißt, da gibt es keine C-Files, die irgendwie dynamisch erzeugt werden oder so und dann compiled werden. Also es gibt natürlich in den C-Files Unterscheidungen für die Plattform, aber es gibt da keine Überraschungen, ja, irgendwie so Sachen, die Cross-Compiler-Leuten gerne auf die Füße fallen, dass irgendwelche Leute glauben, sie compilen Linken und führen jetzt mal eben einen Test aus. Und das mache ich alles nicht. Das Bits-Verzeichnis bei der GLIPC habe ich schon vorhin erwähnt. Keine Abhängigkeiten von irgendwelchen externen Sachen, hängt auch nicht von Kernel-Sachen ab. Und die Cross-Compiler-Integration sieht man in der untersten Zeile, das ist genauso einfach ein Diet davor. Der guckt sich dann an, wie der Cross-Compiler heißt und linkt dann eben die ARM-Diet-GLIPC dagegen. Die Folie ist schon wieder ein bisschen älter, inzwischen sind es noch ein paar mehr geworden, das soll auch nur so einen Überblick geben. Also das sind so die Sachen, bei denen ich gedacht habe, das wäre cool, wenn man das dagegen linken könnte. So Sachen wie Portmap, ja, wer ein PS macht, weiß, was da so auffällt. Also wir haben einiges dagegen gelinkt, unter anderem Links und Vim, ich habe besonders stolz drauf. Mut habe ich auch mal probiert, das hat dann auch gelinkt, da gab es irgendein Regex-Problem, das ist aber noch nicht debuggt worden. Ansonsten haben wir auch ein paar Programme extra explizit geschrieben dafür, dass sie gegen die Direct-Let's Play gelinkt werden und dass sie irgendwelche kleinen Aufgaben besonders klein erfüllen. Und was ich ja besonders toll finde, ist Diet Hot Plug, weil das ist gar nicht von mir, das hat irgendein verrückter Brasilianer gehackt. Das soll der PCI Hot Plug Support für Kernel 2.5 werden. Und der meinte, ja, also sie wollen ja da keine externen Dependencies drin haben und wollen eigentlich den benötigten Teil der Direct-Let's Play dann beim Kernel dazu tun. Das wäre natürlich eine Adelung sozusagen. Mal sehen, ob das was wird. Dann besonders groß sind traditionell auch PS und Syslog. Die hat Olaf mal neu geschrieben, kannst ja vielleicht mal kurz aufstehen. Olaf ist so der zweite große Helfer bei der Direct-Let's Play. Gut, aber bevor wir zu den Programmen kommen, vielleicht welche Libraries wir neu gemacht haben. Denn wenn ich sage, Standard.io ist groß, dann meine ich, als er sagt, die Low-Fat Library. Und die Idee dabei war, die APIs von Dan Bernstein zu reimplementieren. Also die Software ist ja recht kontrovers von ihm, aber seine internen APIs sind mir als besonders erfreulich aufgefallen. Und da habe ich mich dann mal hingesetzt und habe dann eine Library draus gemacht und habe dann Mails gekriegt, wie, das darf man noch gar nicht benutzen, weil da steht nicht SGPL. Und das habe ich mir irgendwie ein halbes Jahr angehört und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt neu und habe das halt reimplementiert. Und wie man hier in diesem kleinen Beispiel sieht, unser Print ist erstaunlich klein. Wenn man überlegt, dass 5,8K inklusive Floating-Point-Kram und alle möglichen, was Print halt so kann, ist, sind 5,8K echt klein. Also im Vergleich, die GLIPC hat 40K für Print. Aber man sieht, wenn man
dem Compiler die Möglichkeit gibt, Sachen, die man nicht benutzt, rauszutun, dann wird es halt noch kleiner. Und das ist besonders so gedacht für, also bei Bernstein gibt es unter anderem ein Syslog-Ersatzkonzept, was so aussieht, dass man das in ein Programm reinpipet. Also jeder Daemon kann einfach bei Standard Out und Standard Error seine Fehlermeldung ausgeben und das wird dann von einem Prozess namens Multilog genommen. Und wenn man jetzt 20 Daemons laufen hat, dann hat man halt 20 Multilogs laufen. Und das ist zwar jeweils für sich nicht viel Load, der entsteht, aber wenn man an der Stelle 4K spart, dann sind das einfach 20 mal 4K, die man gespart hat. Das heißt, das summiert sich schon. Ja, Busybox ist eine Sache, die vielleicht der ein oder andere schon kennt, der sich mal mit Embedded Linux beschäftigt hat. Das ist so ein von dem Typ, der UC-libc gemacht hat. Ja, also Busybox compiled gegen die DALT-libc. Aber als ich mir den Code angesehen habe, war ich damit nicht so richtig zufrieden, weil der hat eben wieder Kram zusammenkopiert und hat dann eben auch alle Funktionalität rausgelassen. Das heißt, Busybox hat zwar ein LS, aber der kann zum Beispiel nicht nach Dateigröße sortieren. Und das ist eine Sache, die ich häufig mache, wenn ich irgendwie sehen will, wo der Platz hin ist auf meiner Platte. Und deswegen ist es nicht benutzbar im Live-Umfeld. Deswegen habe ich also angefangen und LS war eine der ersten Sachen, die ich dann reimplementiert habe. Mein LS kann auch Colors und so weiter und ist irgendwie 12K groß. Also man kann das klein machen. Das ist einfach die Nachricht, die ich hier auch verbreiten möchte. Wenn man das versucht, kann man das auch deutlich besser als die anderen schaffen, weil die meisten Leute sind einfach zufrieden, wenn es überhaupt läuft. Und wenn man sich davon trennt, kann man schon große Unterschiede machen. Hier vielleicht eine Erklärung, die SOS-Version, da hat mich eine Usenet-Bekanntschaft angesprochen und hat gesagt, ihn hat ein Kunde aus Südkorea angerufen, der hat sich gerade die Platte formatiert und hat hat irgendwie RM gemacht und da ist halt seine libc weg und er wollte ihm am Telefon als Hexdump ein Copy diktieren. Und das Copy hier macht also nur Copy und das ist auch 500 Byte oder so. Das heißt, wenn man die ganzen Header weglässt, dann kann man das diktieren. Das war die Idee. Also LN, die haben auch keine Fehlermeldung und so. Für eine SMS ist es ein bisschen groß vielleicht, das weiß ich nicht. Gut. Ja klar, wenn man so die ganzen System-Utilities hat, das nächste, also was mir ja vorschwebt, eigentlich ist so eine Art Setup-Box. Da gibt es nämlich demnächst, gibt's inzwischen mehrere Hersteller, die angefangen haben, so Mini-PCs zu bauen, in Größe von ein bisschen mehr als ein CD-Player. Und für DivX gucken ist mir mein Rechner noch zu laut. Also ich plane demnächst eigentlich so ein kleines Teil zu kaufen und das ist so, was ich vor Augen habe. Und der soll natürlich gleich auch Netz haben und if-config und so braucht man auch. Das haben wir zwar auch gegen die DALT-libc gelinkt, aber ist natürlich die Frage, 60? Also es ist halt größer, weil die Leute natürlich alles benutzen, was die libc so hat. Ja, es gibt halt auch viele Leute, die ihre Projekte benutzen, um mal so APIs zu lernen. Ja, die lesen dann libc-Menü und sagen, oh, das gibt's auch, das benutze ich gleich mal. So besonders schlimm ist ReiserFS-Check. Weil der benutzt einen API, um bei Print neue Prozent-Escapes einzugeben. Kann man eine Liste anlegen und dann kann man eigene Callbacks haben. Und da gibt er seine Typen. Also das ist absolut schwachsinnig, sowas in einem File-System-Check zu installieren. Aber die Leute haben halt irgendwie, ach, ich probiere das mal. Und bei ifconfig ist das genauso. Also was ifconfig macht, ist, dass es in PROC gibt Dateien, deren Layout sich geändert hat im Laufe der Kernel-Version. Ja? Was also ifconfig macht, ist die erste Zeile lesen, dann irgendwie gucken, welche Felder wo sind. Die erste Zeile beinhaltet so Textbeschreibungen, welche Felder darunter sind. Und dann bastelt er sich daraus einen Scan-String zusammen, also ganz obskur. Und entsprechend groß ist das eben. Ja, und ifconfig, wenn man das einfach mal implementiert, sodass der halt einfach eine IP machen kann und viel mehr aber auch nicht, dann ist das in 2-3K zu machen. Deswegen, das kommt auch noch. Was ich erstmal gemacht habe, ist Ping und Host, weil das war so, was ich auf einer Rescue-Liste einfach mal brauchte. Ja, Mininet, so ein weiteres Projekt. Also ich stelle jetzt hier so ein paar Spawn-Off-Projekte vor, die ich irgendwann angefangen habe, die für die DALT-libc sind. Ja, Mininet besteht nur aus Host und Ping im Moment, da ist sicher noch viel zu machen. Wer Lust hat, melde sich einfach bei mir. Minit ist mein Init, was ich hier gebastelt habe. Und das ist so einer der Beispiele. So Init benutzt eigentlich keiner direkt. Und eigentlich ist es schade, weil man bastelt sich da irgendwelche Shell-Skripte, die starten irgendwelche Dienste. SSH ist so typisch, ja. Ich habe bei mir mal mein SSH abgegradet und habe dann den alten gekillt. Und dann war der halt weg. Und die Kiste stand eben woanders und dann musste ich da hinlaufen. Ist doch scheiße. Warum kann Init nicht SSH überwachen? Ja, warum? Weil SSH im Hintergrund forkt. Gut, jetzt habe ich also ein Init geschrieben, der auch solchen Prozessen hinterherläuft über die PIP-Dateien. Ja, Also sowas kann man machen. Das Init ist trotzdem nur 7K groß. Der kann Dependencies, der kann alles Mögliche. Also nett, sowas zu haben. Einzige Problem im Moment ist, es gibt nicht so richtig tolle Beispielimplementationen, wo das benutzt wird. Es gibt im Moment eigentlich nur zwei Rechner, die es fahren, nämlich mein Laptop und in der Uni so ein Rechner. Das muss noch ein bisschen publiziert werden, aber was ich sagen will, ist, wenn man sowas anfängt, dann kann man erstaunlich viel besser sein als die etablierten Systeme an einigen Stellen. Und an dieser Stelle auch noch so ein Feature ist, dass halt bei Read-Only geht. Das ist eine Sache, die bei Linux wichtig ist, wenn ein File-System korrupt ist. Denn was der Kernel dann macht, ist das Read-Only-Mounten. Und wenn man dann seinem Init nicht mehr sagen kann, er soll Prozesse runterfahren und so, dann ist das schon schlecht, habe ich mir gesagt, und das wird halt eingebaut. Also man kann die ganzen Features haben und trotzdem nur einen Bruchteil der Größe haben. Die gröbsten Performance- und Size-Optimierungen waren Reimplementierung. Also natürlich kann man bestehenden Quellcode gegen die DICE-Typs linken, aber gerade PS war besonders frappierend. Da war irgendwie das PROC-PS war 100k und Olaf's PS ist wie viel? 10k? Also das ist erstaunlich, wie viel weniger Code man es schaffen kann, ohne nennenswert Funktionalität nicht einzubauen. Ja, mein Getty habe ich auch ersetzt. SGET ist das Teil, was ich in dem Benchmark vorhin benutzt habe. Also alles keine großen weltbewegenden Meisterwerke, aber insgesamt ergibt sich eine Rescue-Disk. Ich habe mal eine Rescue-Disk gemacht, so eine Diskette mit dem Kernel und eine mit einer RAM-Disk, das kennt man ja. Und bei mir war auf der RAM-Disk ein SSH-Client und ein Webbrowser noch drauf, der links, mit SSL-Support. Ja. Und natürlich F-Disk und so, File-System-Check auch alles, aber halt, da war noch Platz, würde ich sagen. So, dann Nord war der Webserver, den ich vorhin schon erwähnt habe. Da hat sich herausgestellt, da habe ich ja selbst nicht mitgerechnet, dass es irgendwie der schnellste ist, den es gerade gibt. Also ich glaube es immer noch nicht. Der hat aber so in meinen Benchmarks alle anderen inklusive TA-TTPD abgehängt, der eigentlich so ansonsten als sehr schnell gilt. Ja. Hat mich auch überrascht, aber ist ja egal. Jedenfalls würde ich sagen, ist klein. Und wenn man sowas neu schreibt, ist erstaunlich manchmal, was man da noch hinkriegen kann. Also Nord war so der Fall, der mich am größten überrascht hat. Also ich wusste, dass er kleiner sein würde als die anderen. Naja. Ja, was muss noch gemacht werden? Der dynamische Linker läuft noch nicht auf allen Plattformen. Das ist grobe Frickelarbeit. Wer das tun will, sollte sich vorher irgendwie eine Lebensversicherung zulegen. Ja. Dann die Mathe-Library haben wir im Moment nur für Intel. Da ist also noch viel Arbeit zu machen. Eine Test-Suite, die wir aber wie bei den meisten Open-Source-Projekten fehlt, eine Test-Suite. Wir haben so ein paar Testprogramme, die compilen. Im Übrigen ist mir bei der DITLIPC zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wozu man Test-Suiten haben will. Ja, weil die meisten Bugs haben wir gefunden, weil irgendwelche Programme mit großen Test-Suiten kamen. Und die funktionierten dann an irgendeiner Stelle nicht. Und es ließ sich dann nach großen Debug-Sessions auf die LIPC zurückführen, weil die irgendeine obskure Print-Escape-Sache benutzt haben, die wir noch nie gesehen haben. Ja. Also sowas kommt vor und das ist sehr wichtig. Also wenn ihr überhaupt keine Lust habt, bei irgendeinem dieser Projekte hier mitzumachen, dann macht wenigstens bei euren Projekten eine schöne Test-Suite. Ja. Ja gut, was muss noch gemacht werden? Mehr Programme angucken. X ist so ein Traum, mal sehen. Ich habe mich da bisher noch nicht mal probiert. Neulich kam eine Mailingliste, kam auf der Mailingliste eine Mail von einem Typen, der meinte, ja, oh, ich habe es irgendwie mal gemacht und da kam dann folgender Error. Also man kann es bestimmt tun, hat aber noch keiner gemacht bisher. Kaffee ist auch noch eine Sache, eine Java Virtual Machine wäre schon echt nett. Weiß nicht, wenn es da noch andere gibt, nehmen wir halt eine andere. Je kleiner, desto besser, ist ja klar. Ja, und natürlich die Programme, die man so täglich braucht, neu schreiben. Und das ist halt weiter, als man so denkt. Wenn ich mich halt einlogge, kann ich eine Datei editieren, mich irgendwo einloggen, ja, kann irgendwie eine Mail rausschicken, ohne dass jemand die Glipze angefasst wird. Das ist schon sehr weitläufig. Also wer nur einen Server zusammenbauen will, kann es heute schon tun. Ja, weiter in der Zukunft vielleicht DICE C++, man weiß es ja nicht. Wir haben mal überlegt, ob wir IO-Streams anfassen, das ist so der wichtigste Teil. Das kann man eigentlich relativ direkt auf die libOFET abbilden. Also mal sehen, ob das geht. Ob das Sinn macht, wissen wir im Moment noch nicht. Müssen wir mal gucken. Und Java sind wir auch schon gefragt worden, aber das sehe ich ja nicht, dass man da was tun kann, ehrlich gesagt. Jetzt gehe ich noch kurz auf die Tricks ein, die wir da benutzt haben, um Platz zu sparen. Der erste Trick, den wir gemacht haben, ist, dass wir Unified Syscalls erfunden haben. Und da geht es darum, dass man sagt, ein System Call kriegt in der C-Calling Convention n Argumente auf dem Stack übergeben und soll jetzt für den Kernel die in irgendwelche Register packen. Da gibt es eine andere Calling Convention. Das heißt, da wird jedes Mal Code generiert, der die Argumente in Register kopiert, in den Kernel springt, guckt, ob ein Fehler war und dann RNO schreibt. Und die Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, dass man den Code eigentlich sich teilen kann. Also wenn man den die Signalisierung, welcher System Call gemeint ist, wenn man die vorziehen kann, dann macht man einfach für jeden System Call nur noch diesen Code und einen Jump zu dem gemeinsamen Code. Das haben wir gemacht. Und jetzt kann man auch noch unabhängig von der Anzahl der Argumente den Code zusammentun, denn wenn der mehr Argumente kopiert als da sind, dann macht es nichts. Ja. Das heißt, im Effekt haben wir jetzt, ich glaube, 5 Bytes für einen System Call oder 6, also so wenig, 8, okay. Gut, kommt auch auf die Plattform an natürlich, aber das heißt, letztlich Platz gespart. Dann der effektivste insgesamt Trick sind die Weak Elf Symbols. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen für Leute, die ihren Linker immer nur aus der Ferne beobachten. Also die Idee ist ja die, wenn ein Linker ein Symbol reinlinkt, also man ruft, sagt zum Beispiel Print, dann guckt der Linker in allen Symbolen, in allen Libraries, die er hat, ob da ein Print irgendwo auftaucht. Ja? So, der Trick bei Weak Symbols ist jetzt, wenn ich ein Objekt schon reingelinkt habe und da ist ein Weak Print drin, dann würde der Linker in dem Fall nicht alle Libraries nochmal durchgucken, sondern das benutzen. Wenn ich aber noch keinen Weak Print drin habe, dann guckt er in den Libraries und nimmt das richtige Print. Ja, man kann also eine Funktion zweimal deklarieren. Und mit diesem Trick kann man so Sachen machen wie eine Funktion Weak deklarieren, die für Print n Bytes ausgibt und die einfach Write aufruft. Und wenn jemand Standard Out referenziert, dann wird es aber aufgelöst über die andere Routine, die halt Standard Out benutzt. Das heißt, das hat auf kurze Sicht den Nachteil, dass natürlich die kleine Mini-Funktion, die man als Weak drin hat, die ist dann auf jeden Fall drin, auch wenn man die andere benutzt. Aber wir haben uns dann natürlich beschränkt auf Sachen, wo das tatsächlich groß was ausmachen kann. Ja, UCLibC habe ich kurz erwähnt, ist ein älteres Projekt. Also ich wusste auch, dass die gibt, als ich angefangen habe mit der DiveLibC. Aber als ich aufgeguckt habe, war da seit einem Dreivierteljahr nichts mehr eingecheckt worden im CVS. Und ich habe den dann mal angeschrieben und der reagierte irgendwie eine Weile nicht. Und dann habe ich gesagt, na, compile's mal und habe es dann zu compilen versucht. Und der hat irgendwie an mehreren Stellen, wo er offensichtlich recht hatte, abgebrochen. Und da habe ich mir gesagt, okay, vergessen wir das. Und das Projekt ist plötzlich auferstanden, als die DiveLibC announced wurde. Dann ist der aufgewacht und hat da eine Mathe-Library reingecheckt, von woanders kopiert natürlich. Aber ich meine, das ist ja legitim, kann man ja tun. Hat er gemacht, hat einen dynamischen Linker auch von der libc5 genommen und so. Also das Projekt inzwischen ist ungefähr auf dem gleichen Level wie die DiveLibC von dem Umfang her. Aber ich werde da jetzt natürlich nicht umsteigen. Aber das Projekt gibt's auch, man kann es auch benutzen. Bei den Vergleichen, die ich gemacht habe, war die DiveLibC immer ein bisschen kleiner. Aber das sind nicht mehr, bei weitem nicht so viele Bytes wie bei der Glibc. Also das ist durchaus nachvollziehbar, dass jemand diese Libc benutzt. Ja, dann habe ich ja nochmal die Unterschiede, die einem so auffallen im täglichen Umgang mit der DiveLibC aufgeschrieben. OpenPTY ist so eine High-Level-Funktion, wo eigentlich die gibt es noch nicht lange, den Standard, das Single Unix Specification und spätere POSIX-Versionen definieren das. Und das funktioniert, der Code, den ich da gemacht habe, funktioniert nur mit DevPTSFS. Das ist ein relativ neues dynamisches Filesystem bei Linux, was eigentlich bei allen Distributionen Standard ist. Aber wenn man jetzt so eine alte Kiste irgendwo rumgurken hat, da gibt es dann vielleicht irgendwie Probleme. Also ich will sagen, der Code, den wir da gemacht haben, ist sicher nicht perfekt. Das beißt einen schon an manchen Stellen, aber wir versuchen es halt klein zu halten. Dann GetOpt ist bei uns, entspricht tatsächlich dem Standard und nicht GNU hat sich überlegt, wenn man sagt ls.blah.c-l, dann wird das minus l trotzdem als Option erkannt. Und die Unix Specification sagt, Option muss am Anfang sein. Ja, was also das GNU GetOpt macht, ist das Umsortieren. Optionen am Ende werden nach vorne sortiert in argv, das ist ganz eklig, weil der Prototyp von GetOpt dem Standard entsprechend sagt, es ist ein Const-Array. Ja, was der castet, das dann hin und her kopiert von links nach rechts, ist ganz eklig. Machen wir nicht. Unser GetOpt ist übrigens 670 Byte groß. Das GNU GetOpt ist 20k groß. Dann habe ich ein paar Symbole hinter Preprozessor-Defines versteckt. Hier BSD-Source und GNU-Source habe ich genommen. Und zwar mehr als die GLIBC. GLIBC hat da ein paar Kompromisse gemacht. Es gibt so ein paar Typen, die eigentlich völlig überflüssig sind und die auch in keinem Standard erwähnt werden, wie C-Adder-T. Das ist einfach ein Car-Pointer. Und Car-Pointer tippt die einfach auch genauso schnell mit genauso viel Zeichen wie C-Adder-T. Also ist mir völlig unklar, warum jemand diesen Typ würde benutzen wollen. Aber der ist halt in den GLIBC-Headern definiert und es gibt Code, insbesondere BSD-Code, wo das wohl herkommt, das Symbol, wo einem das auf die Nase fällt. Und wenn man das mit der DirectX haben will, muss man halt dieses Drehprozessor-Dings definieren. Das habe ich gemacht, weil ich gerne möchte, dass Code von mir selber plattformunabhängig ist und nicht irgendwelche Convenience-Features benutzt. Ja, und deswegen habe ich mir gesagt, ich versuche Warnungen einzubauen, wenn ich das später bereuen könnte, dass ich diesen Code benutze. Und das ist eine der Sachen, wo ich es halt gemacht habe. Dann haben wir eine Fake-Locale, die im Grunde aus dem Get-Text besteht, nee, aus den, nur die Initialisierungsroutinen sogar, die halt irgendwie per Präprozessor wegdefiniert werden, damit irgendwie Code, der nicht guckt, ob es Locale gibt, bevor er sie benutzt, halt funktioniert. Aber das ist natürlich ein Unterschied, klar. Und mein RegComp kann im Moment keine nicht-extended regular expressions. Ja, gut. Und noch mehr. Also regular expressions ist ein gutes Beispiel für eine Art von Sachen, die ich eigentlich nicht hätte aufnehmen wollen normalerweise, weil es externe Implementierungen gibt, wie PCIe zum Beispiel, die regular expressions gut, schnell implementieren. Nun ist der Punkt bei PCIe, dass die Library größer ist als die gesamte DirectX. Und da habe ich gesagt, na gut, dann machen wir halt eine kleine, vielleicht nicht so tolle Implementierung. Ja, wie geht es jetzt weiter? Jetzt nicht so direkt projektbezogen. Also die DirectX und libLowFat sind halt nur das Fundament. Ich stelle mir vor, dass wir darauf aufbauend noch mehr kleine Programme schreiben können. Was ich besonders dringend finde, ist eine Bourne Shell. Also es gibt eine, die heißt Ash. Die kommt von NetBSD ursprünglich, aber die ist halt 64K groß. Vielleicht geht das noch kleiner. Ich denke schon, weil die Bourne Shell macht eigentlich nicht so viel. Dann generell finde ich, die Welt hat einfach genug Projekte, wo wir linken einfach alles rein. So, da ist noch eine Lib10, da ist noch eine Lib irgendwas. So besonders Mozilla, also die ganzen interpretierten Sprachen sind da recht lästig in letzter Zeit. Das macht zwar sehr einfach, Code zu machen, so mal schnell, aber die Unix-Philosophie ist ursprünglich, dass wir lieber ein paar kleine Tools haben, die halt eine überschaubare Aufgabe machen und die dafür sehr gut. Und ich denke mal, da gibt es noch einige Sachen zu machen. Das nächste Projekt bei mir ist jetzt erstmal ein LDAP-Server. Das plane ich schon eine Weile. Ich habe es immer verschoben, weil ich die Standards dann irgendwann gelesen habe und die sind nicht so erfreulich. Wer sich mit LDAP auskennt, möge bitte danach zu mir kommen. Ja, dann hier noch eine Wenn-du-helfen-willst-Folie. Die Homepage, relativ einfach. Es gibt auch einen DirectX.org, wer sich das nicht merken kann. Erster Schritt sollte sein, auf die Mailingliste zu subscriben und sich die To-Do-Datei aus dem CVS zu holen. Ja, wer kann es durchaus nachvollziehen, wenn hier auch kein Anwesender Lust hat, eine Test-Suite zu machen, das ist halt langweilig. In dem Fall wäre es wahrscheinlich am sinnvollsten, bei einem der Spin-Offs mitzuhelfen. Wir haben bei MPUtils, hat mir zum Beispiel gerade einer Write und Nesk gegeben, also diese auf ein anderes TTY eine Nachricht ausgeben, das sind so triviale Utilities, aber warum sollen die größer als ein K sein? Ja, so, da gibt es sicherlich noch einige Sachen, die man da contributen kann. Ansonsten, klar, Arbeitgeber dazu bringen, dass er mir Kohle gibt, das wäre am allerbesten. Oder am besten bei dem LDAP-Server mithelfen, das ist auch so eine Sache, die muss mal gemacht werden. Da gibt es eigentlich nur einen im Moment und der ist nicht überzeugend. Das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Die Homepage habe ich hier nochmal, falls jemand mitschreiben will. Ansonsten, Leute mit zu viel Zeit und Geld und Leute, die LDAP machen wollen, jetzt bitte zu mir. Und ansonsten Fragen. Ja, sollten hier einen Engel mit dem Mikro haben? Ja? Wer Fragen hat, bitte Arm hoch oder aufstehen oder so? Keine?
Ich finde, du solltest nochmal erwähnen, dass du auf deiner Seite schon einige Programme anbietest, die schon gelinkt worden sind, dass man sich die runterladen kann, testen kann. Man braucht das alles nicht selber zu wissen, wie es geht. Man lädt sich das bei dir darunter.
Ja, also ich habe auch ein Binary-Archiv. Das wird leider nicht automatisiert gepflegt im Moment. Das heißt, da sind vor allem Intel-Binaries drauf. Allerdings, das ist durchaus ausreichend, um ein bisschen mit rumzutesten. Nur so Leute, die wichtig drauf sind, trauen kein Binaries von irgendwelchen FTP-Servern, deswegen im Zweifelsfall die Sourcen nehmen und auditen.
Auch nur noch eine Anmerkung. Ein Problem, was auch mit der DirectX gelöst wird, sind, dass es halt wirklich statische Programme sind, im Gegensatz zur GlibC. Wenn man dann eben so UID-Geschichten oder sowas hat, da irgendwelche Rescue-Sachen bauen will, dann hat man mit der GlibC an der Stelle auch immer verloren, weil er dann halt auch seine dynamischen Sachen da noch rein reintun will, obwohl es eigentlich statisch sein sollte.
Ansonsten ist, glaube ich, auch die Zeit gerade um, oder?